Hallo, hallo. Hier ist Index, das aktuelle Magazin auf Radio X. Heute haben wir die Sendung Gegenstandpunkt. Wir wollen heute einen Gegenstandpunkt erarbeiten. Also heute Index. Index, das ist die Sendung, wo manches zur Sprache kommt, was anderswo auf dem Index stände. Und die Erarbeitung eines Gegenstandpunktes, nun, das bedeutet, dass wir nicht einfach der großen Sammlung an Standpunkten, die so von Bildzeitung über Spiegel, über das ARD-Magazin bis zu RTL einen weiteren Standpunkt einfach mal hinzufügen möchten. Nein, wir haben den Eindruck, dass bei dem, was hierzulande heutzutage passiert, eine begründete Auseinandersetzung dazu führen muss, dass man einen Gegenstandpunkt einnimmt, einen Standpunkt, der begründet gegen die herrschenden Meinungen sich aufstellt und auch weiß, warum. Gut, heute haben wir also vor, das Thema Krieg im Nahen Osten einmal aufzunehmen. Wir haben uns mit diesem Thema schon einmal beschäftigt. Wer sich dafür interessiert, auf www.farberot.de haben wir diese Sendung zum Download bereitgestellt. Wer also einen Internetanschluss hat, kann dort diese erste Sendung, die wir hier gesendet haben, vor 14 Tagen, einmal anhören, herunterladen. Heute im Studio Heinz Scholler und Andreas Jans als Redakteure. Und wir wollen, wie gesagt, über die Frage reden, Krieg im Nahen Osten. Hallo Heinz.
Hallo.
So, dann, Heinz, reden wir einmal. Alles, was zu dieser Kriegsfrage zurzeit geäußert ist, ist extrem mit moralischen Urteilen, Beurteilungen, Verurteilungen belastet. Jeder weiß, hier ist etwas Schlimmes, Böses, Gutes und so weiter unterwegs.
Ja, die Erfahrungen habe ich auch gemacht, auch wenn man mit den Leuten so redet. Man möchte gern darüber reden, was wollen die beteiligten Parteien eigentlich, und stellt fest, dass der Gesprächspartner ist da einfach nicht drauf festzulegen, sondern sofort geht es darum, dürfen die das, ist es moralisch in Ordnung, ja oder nein. Also die Debatte um diesen Krieg im Nahen Osten ist moralisch verseucht, ist mal mein Voraburteil. Jetzt will ich von Anfang mal probieren, die Nachteile zu schildern, die dieses moralische Denken so mit sich bringt. Also jetzt ist schon die vierte Woche Krieg im Libanon. Und das wird ausführlich weltweit kommentiert. Jetzt ist auffällig, alles, was der moderne globale Moralhaushalt so zu bieten hat, alles, was da gut und teuer ist, wird einerseits vorgebracht, andererseits wird in Bezug auf Israel, diese kriegführende Partei dort, ein ganz besonderer Moralismus immerzu geltend gemacht, der die anderen Moralismen mindestens schwer relativiert, manchmal sogar zu Schanden gehen lässt. Gehen wir mal ein paar Beispiele dafür durch. Erstens schon der Krieg selber. Da heißt die normal dazu geäußerte Auffassung, der ist oder sollte jedenfalls in einer zivilisierten Welt geächtet sein. Dafür haben sie dann eigens einen Weltantikriegstag eingeführt, der ist, glaube ich, Anfang September wieder. Und momentan ist ja Hiroshima-Gedenktag, da wird auch wieder diese Stellung da abgerufen. Also Krieg sollte geächtet sein. Tja, aber wenn Israel diesen Krieg führt, dann, sagen die Befürworter Israels, dann geht der in Ordnung. Und zwar wegen einer moralisch hochstehenden Stellung namens Selbstverteidigung. Zweites Beispiel. Wenn dann herauskommt, Israel, was so gerne hingestellt wird als Opfer fremder Aggression, dass Israel ein bisschen im Kontrast zu diesem Opferdasein einen Krieg vom Stapel lässt, der sich gewaschen hat. Also wenn die fraglose, waffenmäßige Überlegenheit Israels zur Sprache kommt, tja, dann heißt es von Seiten, also die fraglose, waffenmäßige Überlegenheit Israels und die ein klein bisschen kritisiert wird, dann heißt es von Seiten der Befürworter Israels, ja, das muss doch sein, um das Übel, die Hisbollah, an der Wurzel auszurotten. Da muss man halt so radikal sein. Und da ist die israelische militärische Überlegenheit, die geht da vollständig in Ordnung. Drittes Beispiel. Muss man denn nicht wenigstens Zivilisten schonen? Frauen und Kinder und Greise und sowas vor allen Dingen. Naja, kleine Klammerbemerkung. Ihr kriegt hoffentlich mit, dass ich mache mir diese moralische Beurteilungsweise nicht zu eigen. Auch dann, wenn sie Israel kritisiert. Dafür ist die Kiste mit den Zivilisten, den Frauen und den Kindern ein schönes Beispiel, warum man das nicht machen sollte. Bei den Frauen und Kindern, also ich kann mir nicht helfen, tut mir leid, als ausgewachsenes männliches Exemplar der Gattung wird es mir da immer ganz anders, wenn Frauen und Kinder als unschuldig und deshalb zu verschonen hingestellt werden. Das heißt ja dann umgekehrt, dass ausgewachsene männliche Exemplare, die wären quasi von Natur aus zum Kanonenfutter geeignet. Ne? Also auch von daher schon gleich mal eine Warnung, sich diesen moralischen Urteilen anzuschließen. Klammer zu, wieder zurück in meinen Argumentationszug. Die Schonung von Zivilisten sollte doch Israel wenigstens zubilligen, wenn schon ansonsten der Krieg seinen Gang geht. Naja, dagegen heißt es, dass also manchmal passiert es aus Versehen und da muss man im Krieg Verständnis dafür haben, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn der eine oder andere Zivilist da unter die Räder kommt, dann wird das von der israelischen politischen oder Militärführung ganz routinemäßig immer bedauert. Ansonsten aber ist das ja ein besonders heikler Punkt, weil es wird von Seiten der Parteigänger Israels quasi ganz offensiv argumentiert, Schonung von Zivilisten geht nicht. Warum? Weil die Hisbollah, die ist so zynisch, dass sie Zivilisten als menschliche Schutzschilde nimmt. Und da nimmt sich doch die israelische Armee dann gleich wieder ganz wunderbar menschenfreundlich aus, wenn sie kurz vor der Bombardierung Flugblätter abwirft, dass sie jetzt demnächst gleich vorbeikommt. Also man merkt schon, was an Zynismen da salonfähig geworden ist, das lässt mich immer bald aus der Haut fahren. Das soll jetzt für die israelische Armee sprechen, wenn sie zwei Stunden, bevor sie irgendwo bombardieren will, vorbeischaut und sagt, wir kommen in zwei Stunden, also packt euch zusammen, wenn ihr es nicht rechtzeitig schafft, dann seid ihr selber schuld, wenn wir euch bombardieren. Viertes Beispiel. Wenn schon Krieg ist, dann sollte doch wenigstens der Abzug und die Versorgung von Flüchtlingen gewährleistet sein. Also auch wieder so ein Beispiel dafür, dass in dem Falle die Versorgung von Flüchtlingen den Krieg einfach unterstellt und sich mit dem Krieg gar nicht mehr anlegen will und stattdessen den kriegführenden Parteien ans Herz legt, doch wenigstens die Flüchtlinge in Ruhe zu lassen. Ja gut. Und von Seiten der Parteigänger Israels wird dazu gesagt, das geht deswegen nicht, weil da verstecken sich unter den Flüchtlingen schon wieder die Hisbollah-Leute. Also darf die Schonung von Flüchtlingen oder auch die Verschonung von Infrastruktur darf den gerechten Kriegserfolg Israels nicht gefährden. Und schließlich ein letztes Beispiel, Umweltkatastrophen. Es ist ja bekannt gemacht worden, dass die israelische Luftwaffe ganz gezielt die Tanklager eines libanesischen Elektrizitätswerkes bombardiert hat. Und dass dabei, wie man vernommen hat, 15.000 Tonnen Öl ins Mittelmeer gekommen sind. Ich habe außerdem in der Zeitung gelesen, das ist ein gutes Drittel der Erdölmenge, die seinerzeit in Alaska von diesem Esso-Tankschiff da verloren worden ist. Naja, im Unterschied zu dem Alaska-Vorfall, wo ein besoffener Kapitän dran schuld gewesen war, war das alles ganz beabsichtigt. Israel hat die Elektrizitätsversorgung lahmlegen wollen und dafür dieses Zeug da in Brand geschossen und dann ist ein Ölteppich im Meer. Naja, und was vermeldet man? Obwohl da, wie man ebenfalls vermeldet gekriegt hat, sogar wieder eine einzigartige Gattung Meeresschildkröten in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist in dem Falle nicht der Rede wert, wenn es, so heißt es von Seiten der Anhänger Israels, um Israels unbedingt gerechte Sache geht. Eine letzte Bemerkung ist mir dazu eingefallen. Also dieser quasi moralische Schönheitswettbewerb zwischen den Kritikern Israels und den Befürwortern Israels, der hat auch so eine moralische Versöhnungsformel gefunden, die heißt dann gegen unverhältnismäßige Gewalt. Das ist auch eine ziemlich unehrliche Angelegenheit. Gegen unverhältnismäßige Gewalt unterstellt eine Parteinahme für verhältnismäßige Gewalt. Außerdem finde ich, das ist die Unterscheidung, wann verhältnismäßig und Unverhältnismäßigkeit. Das ist eine extrem unappetitliche Angelegenheit. Ab wie viel gemeuchelten Kindlein ist es denn unverhältnismäßig? Ab 15, ab 16, ab 615, ab 616? Also da kann man sich doch im Ernst nicht darauf einlassen, auf solche Debatten. Außerdem, was verhältnismäßig ist, das ergibt sich doch schon wieder einzig und allein aus der moralischen Parteilichkeit der Diskutanten. Und das ist außerdem extrem weltfremd, weil die Verhältnismäßigkeit in einem laufenden Krieg, die legen einzig und allein die Kriegsherren fest mit den von ihnen definierten militärischen Notwendigkeiten.
So, da sind wir wieder mit Index, dem aktuellen Magazin, mit der Erarbeitung von Gegenstandpunkten. Und wir haben gerade darauf hingewiesen, anlässlich des Kriegs im Nahen Osten, die moralische Beurteilung dieses Kriegsgeschehens ist ziemlich bodenlos. Klar, Krieg, das ist die Hochzeit für moralisches Denken. Immerzu tritt der eine oder der andere an und man wird im Fernsehen, in den Zeitungen darüber aufgeklärt, für wen man letztendlich nach Abwägung aller Indizien Partei zu nehmen hat. Also ein jeder Leser, Hörer, ein jeder Fernsehzuschauer wird in ein moralisches Richteramt hineingeschoben, als ob es ganz vernünftig wäre, bei kriegerischer Gewalt zu fragen, wer darf da eigentlich Gewalt anwenden? Wer darf diese, so unerfreulichen Bilder, die uns dann in die Wohnzimmer flattern, wer darf eigentlich die Gewalt, die dahinter steht, anwenden? Tja, die eine Partei, die andere Partei, beide nicht so sehr und so weiter, ja, alles das gibt es, aber halt, erschrecken über die Wirkung kriegerischer Gewalt ist eine Sache. Dann sollte man aber fragen, welche Art von Interessen, von Staaten nämlich, brauchen eigentlich solche Mittel, und zwar ständig, dass sie mit Krieg aufeinander losgehen. Wenn man sich aber von den Gründen verabschiedet und stattdessen zu den Begründungen übergeht, die so gerne nachgereicht werden, und zwar von den Parteigängern wie von den Parteien. Dann kommt so etwas heraus wie: Die feindliche Partei bedroht die Menschen. Der Mensch braucht Schutz vor den Feinden. Unsere Existenz ist angegriffen. Das sind die Parolen, das sind die Begründungen. Allerdings, eins fällt doch auf: Diese Moralismen heben sich gegenseitig auf. Diese Moralismen sind anwendbar auf jede Seite. Die israelische Seite sagt: Wir brauchen jede Menge Schutz, weil wir sind umgeben von Feinden. Unsere Leute werden von Feinden angegriffen. Darum, das kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Darum müssen wir diese Feinde bekämpfen mit Stumpf und Stiel. Und die Palästinenser, was sagen sie? Nun, wir sind umgeben von Feinden. Wir können nicht in Frieden leben, wenn wir nicht die Bestreitung unseres Existenzrechts durch Israel bekämpfen und die Libanesen und so weiter und so weiter. Es streicht sich also heraus, was an Moralismen sich dort gegenseitig aufgetan wird. Die Opfer, die möglichen, tatsächlichen, sie begründen, warum die Gegenseite samt Volk mit zerstörerischer Gewalt überzogen werden muss, und diese Begründung ist ebenso herangezogen wie verlogen. Denn nehmen wir einfach einmal das kurze Argument Schutz ernst. Woher kommt eigentlich der Bedarf, dieses wir Israelis, wir Palästinenser, wir Schiiten im Libanon, wir Libanesen, wir Syrer und so weiter und so weiter? Wir brauchen Schutz vor unseren Feinden. Ein solcher Bedarf an Schutz kommt doch nur auf, wenn man durch die eigene Existenz als staatlicher Untertan oder als Manövriermasse einer Bewegung, die einen Staat gründen möchte, Manövriermasse eines solchen Staatsgründungs- oder Staatswillens ist. Die Feindschaft, von der gesprochen wird, vor der die Menschen Schutz brauchen, kommt auf, weil diese Menschen gar nicht einfach so unterwegs sind im eigenen Interesse, sondern in Beschlag genommen sind als Quelle einer Macht, einer Staatsgründung oder eines Staates. Und diese Macht möchte sie auch nur in dieser Rolle als Schutzobjekte kennen. Schützenswert ist ja nicht ein schönes Leben, wenn Israel oder die PLO oder die Hisbollah oder der libanesische Staat oder sagt: Wir schützen die Bürger, die von unseren Feinden angegriffen werden. Schützenswert ist dabei nicht das schöne Leben, sondern die Staatsbürgereigenschaft oder die Eigenschaft, Staatsbürger eines zukünftig zu gründenden Staats zu sein. Das ist jeweils das Wichtige. Dafür treten die Führer an und sagen: Dafür werdet ihr herangezogen. Zum Kämpfen, tja, und damit auch zum Sterben. Also, hier wird immer, wenn Schutz vor den Feinden gefordert wird, eine gewaltsame Identität hergestellt zwischen der Führung und der menschlichen Mannschaft, auf die sie jeweils Anspruch erhebt. Und diese gewaltsam hergestellte Identität, die ist sich auch sicher: Wenn es um Sterben, wenn es ums Töten geht, dann braucht der gewöhnliche Mensch eine Überhöhung der eigenen nationalen Interessen. Nicht ein vulgäres Staatsinteresse braucht hier zerstörerische Gewalt und dafür die Vernichtung anderer Staatsbürger oder Parteigänger einer anderen Sache, sondern im Auftrag eines höheren Rechts sei jeder unterwegs. Im Auftrag eines höheren Rechts, als dessen Verstrecker dann jeweils die eine Seite auftritt, daraus begründet sich dann auch ihre Selbstgerechtigkeit. Wir sind die Guten, wir schützen uns nur. Die anderen haben uns bedroht, darum müssen wir sie mit Vernichtung überziehen. Nach innen dient das bei jeder Seite der Pflege des Fanatismus. Nach außen, tja, unwidersprechlich, soll da das eigene Kriegsinteresse gemacht werden. Da wird gesagt, da wir uns nur verteidigen und jede Seite verteidigt sich nur, tja, da kann es keine Kompromisse geben. Unser Interesse ist vital. Darum dürfen wir auch nicht zurückschrecken vor den grausamsten und hässlichsten Taten. Wenn dieses Argument, das Moralische, streicht sich bei der Beurteilung dieses Krieges auch im Nahen Osten vollständig heraus. Das Moralische ist die Überhöhung der jeweiligen nationalen Interessen zu einer Berechtigung, die nicht in Frage gestellt werden darf. Ja, wenn dieses Moralisieren nichts taugt, tja, dann, so unsere These, kommt man garantiert nicht mehr dazu, für eine der Seiten Partei zu ergreifen, sondern dann wird man sich die Gründe anschauen müssen. Die Gründe, die dann allerdings auch zu einer Parteinahme führen, allerdings nicht für eine der Seiten. Vielleicht, zu unserer These, führt, wenn man sich die Gründe anschaut, dies zur begründeten Ablehnung der herrschenden Weltordnung und ihrer Prinzipien, die so viel Kriege braucht. Das wollen wir uns gleich einmal anschauen.